Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein herzlich willkommen, Leute, an diesem Dienstagabend. Richtig, ihr hört richtig. Kein Montag, kein Sonntag, es ist der Dienstag geworden, mal völlig außer der Reihe. Eigentlich ordnen wir ja alles prinzipiell dem Fußball unter, aber gerade in Person von Fabi und Sören stand am Wochenende mal die Familie ganz oben auf der Liste. Und von daher sage ich nur Familienbesuch und Geburtstagsfeier. Daher der Dienstag. Leute, wie war's? Wie geht's?
Ja, hallo zusammen. Family first. Ich glaube, das geht jedem oder die Einstellung hat jeder von uns. Von daher, glaube ich, ist es unverziehen, dass wir am Dienstag aufnehmen. An dem Tag, an dem der FC Bayern sicherlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition vorlegen wird für das Rückspiel in Madrid.
Oh, du startest direkt schon mit dem Champions-League-Kracher, der uns jetzt gleich in wenigen Minuten erwarten wird. Deswegen nehmen wir heute zügig auf. Die erste Frage an Fabi. Komplett in Rot heute, wie gefordert wurde?
Tatsächlich erstmal guten Abend auch von meiner Seite aus, aus dem Familienurlaub in Belgien. Tatsächlich habe ich vergessen, das Trikot einzupacken, aber fieber natürlich jetzt den, ja, in den letzten 1 Stunde 54 Minuten bis zum Anpfiff fieber ich natürlich also zum Spiel hin, ganz klar. Und mein Papa ist sogar im Moment sogar auf dem Weg ins Stadion. Also werde ich sogar noch von dort auch die Stimmung zumindest einen Teil mit bekommen.
Ah, das freut mich für deinen Vater. Dann hoffen wir mal, dass er ein gutes Spiel sieht. Ja, das sind so die Spiele, die Wochen der Saison, wo man sich halt am meisten drauf freut, wo es dann richtig um was geht. Bevor wir dann gleich auf die Champions League nochmal zu sprechen kommen, würde ich sagen, machen wir mit dem Alltag weiter, mit dem Liga-Alltag. Ja, und da würde ich sagen, starten wir mit dem Freitagsspiel. VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim. Es begab sich zu einem Freitagnachmittag. Und der Tobi machte sich auf Richtung Ruhrstadion und am Ende, Sören, habe ich 3 Punkte mitgebracht für dich.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Du scheinst Glück zu bringen. Also die letzten Spiele, beziehungsweise gegen Leverkusen, hoffe ich da mal, dass du auch im Stadion bist. Ja, es war ein super Spiel. So wie man den VfL in dieser Saison kennt, wenn es ein Highlight-Spiel ist, wenn alles gegen dich spricht, zeigt er plötzlich guten Fußball. Ich glaube, du kannst die 90 Minuten sicherlich noch mit mehr Stimmung unterlegen, weil du ja da warst. Aber ich glaube, es war ein mehr als verdienter Sieg, auch wenn er am Ende ja dann doch recht knapp war, wenn man das Ergebnis sieht. Aber von den Spielanteilen, von den Chancen, von den Abschlüssen war der VfL, glaube ich, ja bis zur 70. Klar überlegen, die bessere Mannschaft und hat sich die 3 Punkte mehr als verdient.
Richtig, da gehe ich vollkommen mit. Mal wieder dann auch bis in die Nachspielzeit gezittert. Gott sei Dank diesmal 3 Tore vorgelegt. Deswegen hat es wahrscheinlich auch mit dem Sieg mal gereicht. Fabi, nach zuletzt 8 sieglosen Spielen. Ja, war es das ausgerufene Endspiel mal wieder für den VfL Bochum und mit dem Rücken zur Wand. Ja, haben sie nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen und wir kommen ja gleich auf die weiteren Ergebnisse zu sprechen. Bezüglich Abstiegskampf war der VfL Bochum, glaube ich, der Gewinner des Spieltages. Jetzt schon mal vorab im Abstiegskampf.
Ja, ein Stück weit kann man das vielleicht so sehen, aber dafür auf der anderen Seite muss man so fair sein und sagen, es ist alles so eng beieinander, da jetzt wirklich von dem Gewinner des Spieltags zu sprechen, also zumindest im Abstiegskampf, ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu früh. Was sich tatsächlich von meiner Sicht aus geändert hat, woran ich ja vor 2-3 Wochen ehrlicherweise nicht dran geglaubt hätte, dass es nochmal so eng wird und so viele Mannschaften tatsächlich auch nochmal wirklich hineingezogen werden in den Abstiegskampf. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, momentan können wir da, glaube ich, bis Wolfsburg noch gehen, bis Platz 12. Alles sehr, sehr eng beisammen. So, und der VfL Bochum profitierte natürlich auch davon, dass die TSG Hoffenheim ja quasi bis zur 75. Minute mehr als gebrauchten Tag eigentlich hatte und eigentlich nie ins Spiel gefunden hat. Pellegrino Materazzo hat hinterher dann auch gesagt, ja, nicht geschafft, irgendwie vom Bochumer Druck zu befreien, die ja extrem gepresst haben, die Bochumer, die Hoffenheimer immer früh angelaufen haben. Und erst hinten raus wurde den Bochumern, glaube ich, auch ein bisschen die Kondition dann ausgegangen ist nach dem Spiel, hat die TSG dann ja erst ein wieder zurück ins Spiel gefunden. War mal wieder so ein Auftritt von der TSG, mal gut, mal schlecht, wechselt sich immer alle paar Wochen mal ab, ne?
Ja, ich glaube, wenn du ein neutraler Zuschauer warst, dann musst du von der Leistung von Hoffenheim schockiert gewesen sein, weil das war richtig schlecht. Und wenn du überlegst, wenn du dann noch weißt, dass die Chancen auf Europa eigentlich da sind bei der TSG, dann kann man nur den Kopf schütteln, auch wie man mit dieser Mannschaft so eine Nichtleistung an den Tag legt. Klar kann man dann zuletzt oder zum Ende hin noch sagen, sie haben zumindest Moral bewiesen und sind rangekommen, aber ich glaube, damit kannst du keinen zufriedenstellen. Das spielerisch war das grottenschlecht, wenn man das vorher vor dem Spiel sagt. War es vielleicht eher der VfL Bochum, der um Europa gespielt hat, von der Leistung her, als Hoffenheim. Aber ich verstehe es nicht, gerade wenn man eben noch die Chance hat, nächste Saison international zu spielen. Aber es ist vielleicht auch dieser rote Faden, der sich durch die TSG-Saison durchzieht, dass einfach die Konstanz nicht vorhanden ist. Und das ja, hat man wieder am Freitagabend gesehen.
Ja, jetzt kommt es für die Bochumer dann kommendes Wochenende, Fabi, an der alten Försterei zum nächsten gefühlten 6-Punkte-Spiel, ne?
Ja, tatsächlich. Also nur nochmal wollte ich dem Sören oder euch beiden eigentlich auch recht geben, wenn man so eine Hoffenheimer Mannschaft auswärts am Freitagabend herz- und leblos letztendlich da über den Platz traben sieht. Und trotzdem, und das muss man dann aber fairerweise auch festhalten, die Bochumer trotzdem nochmal so ins Schwitzen kommen, unnötigerweise. Vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Druck, vielleicht war es dann auch zu früh, zu klar, glaube ich. Und auf der anderen Seite einfach mehr oder weniger ein Kreuzzeichen machen, dass die Bochumer die 3 Punkte eingesammelt haben und am Ende des Tages die Hoffenheimer sich auch ein Stück weit mehr oder weniger auch verabschiedet haben aus dem Rennen, zumindest um die Europa League. Ich glaube, mit 42 Punkten oder mit einem Auswärtssieg bei Bochum wärst du noch mittendrin gewesen. Jetzt bist du erstmal bei 6 Punkten, denke ich, bist du raus und spielst maximal noch um die Conference League.
Ja, um die Conference League, da ist das Rennen ja quasi so richtig entbrannt, sind ja drei, vier Mannschaften mittlerweile in der Verlosung. Wenn die nächsten 3 Spieltage auf jeden Fall, glaube ich, immer hin und her wechseln, die Tabellenpositionen. Erst am letzten Spieltag wird sich das da, glaube ich, entscheiden. Dann lass uns mal mit dem Samstag weitermachen. Eine Mannschaft, die auch mit dem Abstiegskampf bis dato zu tun hatte, jetzt einen leichten Befreiungsschlag durchgeführt hat, war der VfL Wolfsburg. Die feiern einen Comeback-Sieg beim SC Freiburg nach einer ersten Halbzeit, wo man als Freiburger eigentlich schon ja, mit 3-4-0 hätte führen müssen gegen die Wolfsburger, die sie da komplett im Griff hatten. Und in der zweiten Halbzeit die Wolfsburger dann mit einer deutlichen Leistungssteigerung und zwei absoluten Traumtoren, die das Spiel dann letztendlich drehen. Dazwischen noch natürlich mit die spielentscheidende Szene im Platzverweis für die Freiburger, circa eine halbe Stunde vor Ende. Ja, brachte die Wolfsburger dann ja, mit auf die Siegesstraße. Und der SC Freiburg steht jetzt, ja, schon nach siebter Heimspiel jetzt gewesen, warten immer noch auf den ersten Sieg. Momentan weiterhin in so einer kleinen Abwärtsspirale daheim. Aber trotzdem immer noch weiter alle Möglichkeiten im Kampf um Europa.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Sicherlich die rote Karte hast du schon angesprochen. Spiel entscheidend. Aber wobei Freiburg ja dann sogar noch die Möglichkeit hatte, kurz vor Schluss einen Elfmeter reinzumachen, beziehungsweise ja, wieder in Führung zu gehen. Also ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Ja, ich glaube, bei Freiburg ist auch im Moment das Problem, dass diese Konstanz nicht da ist, dass sie ja, Punkt für Punkt sammeln, gerade auch gegen Gegner wie Wolfsburg. Ja, sehr merkwürdig, das zusammenzufassen. Also für Wolfsburg natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Gerade mit Blick auf die anderen Ergebnisse. Und Freiburg muss sich einfach vorwerfen lassen, dass sie dann eben die Chancen nicht genutzt hatten, die sie zuhauf hatten.
Ja, und so ein Freischuss zum Beispiel, Fabi, ne, das 1-1 von Arnold oder dann der Sonntagsschuss von Lacroix, das ja, kommt dann alles zusammen bei so einem Spiel, ne?
Ja, also ich glaube, das Einzige, was ja biologisch erklingt, ist letztendlich die rote Karte, die für die Wendung gesorgt hat. Bis dato waren die Freiburger viel zu bestimmt, hatten das Spiel ja auch vollkommen unter Kontrolle, Chance um Chance. Ja, und so hat sich das Blatt dann gewendet und dann brauchst du eben auch mal so einen Dosenöffner wie von Arnold, den Freistoß, wo er mit Sicherheit vielleicht einmal im Jahr so schießt. Am Ende des Tages muss man sagen, ist Fußball immer noch ein Ergebnissport und den Wolfsburgern wird es relativ egal sein, wie sie die 3 Punkte stehen. Aber es war, glaube ich, hat man auch an den Emotionen gesehen, tatsächlich so ein kleiner Befreiungsschlag, der dringend notwendig gewesen wäre, weil ansonsten würdest du immer noch mit, ja, 31 Punkten, glaube ich, nur immer noch in Schlagdistanz auch für den Relegationsplatz sein. Also das darf man nicht vergessen.
Nee, das auf jeden Fall. Was wir vielleicht auch noch mit reinnehmen können, Christian Streich war ja dadurch, dass die rote Karte halt zustande gekommen ist, hat er Vincenzo Grifo rausgenommen, der ja eigentlich der etatmäßige Schütze für den Elfmeter gewesen wäre. Eigentlich auch ein ziemlich sicherer Schütze, ne? Also kam wirklich alles an dem Tag dann zusammen. Zwischenzeitlich die Freiburger in der ersten Halbzeit sogar nochmal zweimal Alupech. Also in der Regel führst du ja 3-0 und spielst das dann in der zweiten Halbzeit eigentlich sicher nach Hause, ne? Ja, eine Mannschaft, die letzten Wochen eigentlich zu Hause eine ziemliche Hype-Macht war, war der FC Augsburg. Nur die kassieren eine ziemlich für mich überraschende Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen, Fabi, die jetzt auch zum Ende der Saison nach dem Sieg letzte Woche gegen die Stuttgarter auch wieder zurück in die Spur gefunden haben.
Ja, also ich glaube, mit dem Ergebnis hat niemand gerechnet oder zumindest nur die, ja, wie sagt man da, die euphorischsten Bremer Fans wahrscheinlich. Ich selber auch nicht. Aber am Ende des Tages haben sich die Augsburger auch, was ist das Gegenteil von teuer verkauft, sehr, sehr billig verkauft, glaube ich. Es war ein schwacher Auftritt, der in vielerlei Hinsicht zu wünschen übrig lässt. Mir hat zum Beispiel auch die Körpersprache überhaupt nicht gefallen. Es war ziemlich viel Ungenauigkeit auch, vor allem im Spiel nach vorne, selbst in den Ballbesitzphasen, technische Mängel, die dann auch in so einem Spiel richtig auffallen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die ja zumindest von der Qualität her wahrscheinlich irgendwo ebenbürtig ist und am Ende des Tages, ja, 3-0 zu Hause gegen Werder Bremen, das ist ein dickes Pfund.
Man merkte, glaube ich, beiden Mannschaften so ein bisschen an, was da so auf dem Spiel steht. Gerade in der ersten Halbzeit bei der ziemlich abwartend reagiert und die Bremer eigentlich so mit der typischen Herangehensweise, wie die Augsburger es ja meistens machen, immer mit schnellem Umschaltspiel und ja dann in der zweiten Halbzeit kurz nach Beginn dann durch Romano Schmid dann einzeln in Führung gegangen nach dem Freischuss von Duxch, der dann auch in der 60. Halbzeit auf 2-0 stellt. Ja, und dann war das Ding letztendlich gegessen. Und für die Augsburger, ja, die hätten da schön von den Ausreißern von Hoffenheim und Freiburg profitieren können. Ja, haben selber gepatzt und vor ein paar Wochen haben wir sie noch fest oben mit reingeredet. Ja, jetzt sind sie noch ein bisschen wieder abgerutscht, ne? Rein punktetechnisch. Aber auch weiterhin alles möglich. Jetzt kommt ein Gastspiel bei Borussia Dortmund am kommenden Wochenende. Da sind sie ja ein gern gesehener Gegner. Also ich glaube, da kann man dann eher nicht mit 3 Punkten rechnen. Warten wir mal ab, wie es bei den Augsburgern dann Ende weitergeht. Ja, und so die Bremer, Fabi hat es gerade schon gesagt, mit 37 Punkten sollten sie da jetzt letztendlich untenrum nichts mehr damit zu tun haben.
Nein, nein, absolut nicht. Weder nach oben noch nach unten. Ich glaube, das ist das, wo man auch mit zufrieden sein muss in Bremen. Ja, so eine Position im Niemandsland der Tabelle. Ich glaube, das zweite Jahr jetzt dabei, das ist absolut in Ordnung.
So, Leute, dann würde ich vorschlagen, bevor wir gleich mit den Bayern weitermachen, wo es ja einiges zu besprechen gibt. Kommen wir zu dem Spiel vom Samstagnachmittag, was eigentlich von der Tabellenkonstellation her am vielversprechendsten war. Und am Ende war es ziemlich deutlich. RB Leipzig gewinnt das, ja, ich sag mal, Endspiel um Platz 4 ziemlich deutlich gegen Borussia Dortmund.
Ja, und mehr als verdient gewinnt Leipzig, glaube ich, so deutlich. BVB ist früh in Führung gegangen, wobei es da eigentlich auch schon, zumindest aus meiner Sicht, die Leipziger besser gemacht haben. Und dann vor der Halbzeit haben sie ja das Spiel auch gedreht. Also ich war sehr überrascht oder ja auch doch überrascht, wie Leipzig das Spiel angegangen ist. Klar, es geht um den vierten Platz, aber die Art und Weise, wie sie jetzt auch in den letzten Wochen aufgetreten sind, ja, hätten sie diese Konstanz auch in den letzten, ja, Monaten gehabt, dann wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Man hat die Qualität einfach gesehen, auch jetzt gegen Dortmund, die im Kader steckt, unglaublich viel, ja, Tempo, Abschlussstärke, gerade auch Openda vorne oder Šeško, ja, zwei Top-Stürmer und von daher war es ein sehr, sehr verdienter Sieg für Leipzig, die ja in den letzten Wochen wirklich Spaß machen.
Ja, Fabio, und die Spielweise der Leipziger war ja quasi schon so ein bisschen, wie sagt man, ja, Training für Mittwoch. da dürfte ja die Herangehensweise von PSG ähnlich sein, mit schnellem Umschaltspiel, mit tiefen Läufen. Und da hat der BVB sich am Wochenende, sage ich jetzt mal, nicht so clever angestellt, wie sie da teilweise die Tore kassiert haben, ne?
Also ich bin ja grundsätzlich wahrscheinlich immer jemand, der versucht, immer fair zu bleiben. Ich möchte die Dortmunder hier auch nicht in Schutz nehmen. Allerdings war es, glaube ich, auch der falsche Gegner am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt und sehr, sehr undankbar, glaube ich, für die Dortmunder. Weil klar, du hast natürlich ein Champions-League-Halbfinale vor der Brust. Der Druck vielleicht im Moment rund um die Champions-League-Qualifikation mit der Regelung, dass wohl auch der fünfte Platz genügt. Ja, und ehrlicherweise würde ich dann auch, können wir auch gleich nochmal im Detail vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen, so ein bisschen die Parallele ziehen zu den Bayern am Samstag. Da hast du auch gemerkt, dass letztendlich irgendwas anderes im Kopf ja präsenter ist als dieser Samstagnachmittag. Und dann hast du eine Leipziger Mannschaft, die Bock hat, zu Hause hat, die Bock hat, beispielsweise auch in dem Sinne die Dortmunder aufzufressen. Ist ja, glaube ich, auch einer der Lieblingsgegner. Und dann war es natürlich am Ende des Tages ein hoch verdienter Sieg der Leipziger. Und die es jetzt böse mit den Dortmunder meinen, nehmen die Mannschaft komplett auseinander. Klar, zum Teil sind es genau die Dinge, die man über das ganze Jahr hinweg gesehen hat. Aber am Ende des Tages, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, ja, es war Leipzig, es war eine Klatsche, es tut weh. Aber am Ende des Tages ist es scheißegal, wenn du am Mittwoch ein gutes Ergebnis holst, würde ich behaupten.
Das auf jeden Fall, du hast es gerade angesprochen, gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern. Ja, jetzt aus den letzten 7 Spielen RB 6-mal Sieger vom Platz gegangen. Also ich will da jetzt nicht unbedingt irgendwie was voraussehen, aber ja, die Leipziger zeigen da schon, wozu sie in der Lage sind, dass sie gerade bei dem Spiel ja immer ziemlich heiß sind. Hinspiel war auch schon 3-2 für Leipzig in Dortmund, ne? Da waren die Dortmunder auch schon nicht so gut. Also, ja. Und am Mittwoch dann halt PSG. Und für die Leipziger waren es jetzt, sind es jetzt 8 Spiele, wo sie am Stück ungeschlagen sind. 21 von 24 Punkten geholt. Ne, 22 von 24. War ja nur das Unentschieden gegen Mainz zu Hause. Aber das ist brutal stark. Also, wenn es dann nur nach der Rückrundentabelle geht.
Jetzt muss man aber auch nochmal eine Sache sagen. Ne? Jetzt reden wir gleich dann wahrscheinlich auch noch über die Bayern. Jetzt haben wir die Leipziger. Dann haben wir die Dortmunder und am Ende, und das ist das Verrückte, ich schaue auf die Tabelle, da können wir das noch alles wunderbar schön reden. Die Leipziger sind, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, 19 Punkte hinterm Tabellenführer. Die Dortmunder, glaube ich, sogar 24. Kann mal jemand die Tabelle aufrufen?
Stimmt, 24 ist richtig.
Das muss man sich mal vorstellen. Und da reden wir ja hier über zwei unserer Top 3, Top 4 Mannschaften, die wir in der Bundesliga haben. Wahnsinn, oder? Also wenn man sich das mal vor Augen führt.
Also wenn
ich kann das immer noch schwer greifen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, im Normalfall wären es dann eigentlich wie die letzten Jahre auch, wären 7 Punkte hinter den Bayern, nehmen wir die Leverkusen haben raus, ne? Und dann haben wir die Dortmunder mit 57 und 67, also sind dann auch wieder 12 Punkte Rückstand der Dortmund auf die Bayern. Ne? Also, ja. Haben auch oft genug die Punkte da in der Saison schon liegen lassen, die Dortmunder.
Aber offensichtlich reicht es fürs Champions League Halbfinale.
Richtig, genau. Und dann, Sören, würde ich vorschlagen, sprechen wir mal über die Bayern, die uns ja die Woche über, gerade Uli Hoeneß, sehr viel neuen Gesprächsstoff geliefert haben. Das Spiel war, glaube ich, eher zweitrangig.
Ja, stimmt. Den Sieg kann man, glaube ich, als Arbeitssieg abhaken.
Also komm, wenn wir jetzt schon mal gewinnen, dann macht es doch nicht immer so schlecht.
Also, Mensch. Na, also verdienter Arbeitssieg, sagen wir es so. Die Eintracht ist, glaube ich, in dieser Saison einfach ja nicht in der Lage, so ein Top-Team zu schlagen. Das muss man auch sagen. Das Thema, was über einem stand, ist eben Tuchel Hoeneß. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, auf welcher Seite ich eher stehe, dann muss ich auch sagen, dass ich bei Thomas Tuchel bin. Dass Uli Hoeneß einen der besten Trainer der Welt, das ist Thomas Tuchel nach wie vor, so auseinandernimmt oder so, ja, die Fähigkeiten abspricht, Spieler zu entwickeln. Das verstehe ich überhaupt nicht, vor allen Dingen nicht vor diesen wichtigen Wochen mit Madrid in, ja, oder vor der Brust. Völlig unverständlich, auch dass er dann, nachdem Tuchel eine Aussage tätigt hast, das nochmal bekräftigt und dabei bleibt. Ja, verstehe ich nicht, macht überhaupt keinen Sinn für mich. Klar, wenn jetzt die Bayern in beiden Spielen gegen Madrid weiterkommen, dann stellt er sich hinterher hin und sagt, genau das würde ich damit erreichen. Aber diese Ruhe, die man, ja, fand ich schon in den letzten Wochen eigentlich auch hatte, hat er jetzt so ein bisschen beiseite geschoben. Für mich unverständlich. Ganz klar, Thomas Tuchel nach wie vor einer der besten Trainer der Welt, der auch Spieler entwickeln will und kann.
So, Fabi. Und jetzt kommt die Frage für dich. Schadet ein Uli Hoeneß mittlerweile dem FC Bayern mit seinen Aussagen?
Also zuallererst. Ja. Ja, also, nee, sprich zu Ende. Tut mir leid.
Jetzt hast du mich rausgebracht. Oder war es eine, ja, beabsichtigt, dass er so ein bisschen, ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, weiß momentan, glaube ich, keiner so wirklich. Aber meistens sind seine Aussagen, ja, wenn er solche tätigt, ja, immer mit einem gewissen Hintergedanken, ne, oder wo er drauf hinzielen will. Und das sehe ich jetzt also nicht so wirklich.
Zuallererst wollte ich mal sagen, mich hat Thomas Tuchel auch nicht weiterentwickelt und im Umkehrschluss mehr oder weniger im sinnesübergreifend verkauft. Und ausgetauscht gegen einen vermeintlich besseren, was ich immer noch im Nachgang nach so vielen Jahren anzweifle. Zurück zu Uli Hoeneß. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall die Aussage völlig deplatziert, sinnfrei, auch vom Zeitpunkt. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man es wirklich gut mit ihm meinen will, vielleicht eher in die Kategorie einsortieren, dass er ein Stück weit den Druck von der Mannschaft nehmen wollte und den Fokus auf irgendwas anderes legen. Dass er sich dann ausgerechnet den Mann aussucht, der im Moment, glaube ich, seit Wochen durch ein Stahlbad gehen muss und viele Dinge ertragen muss, die, habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, weit unter der Gürtellinie, glaube ich, auch teilweise sind, ist schon fast tragisch. Bin auch dabei, dass man langsam vielleicht darüber nachdenken sollte, ihn vielleicht auch vor sich selbst ein bisschen zu schützen in der Art und Weise, dass man ihn nicht mehr überall hinschickt und nicht mehr vor jedes Mikro lässt. Weil es ist ja, glaube ich, vielleicht auch nochmal viel weitreichender. Meines Erachtens beispielsweise auch Ralf Rangnick lässt sich meines Erachtens viel zu viel Zeit, bekommt solche Dinge natürlich auch mit oder andere Trainer. Macht es natürlich dann auch in Summe nicht einfacher und eins ist auch ganz klar, jetzt stehen wir ein Stück weit, haben wir die Patz-Situation, du hast ein Champions-League-Halbfinale, das wird sich innerhalb von 10 Tagen entscheiden, werden wir aber gleich ja auch nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich würde ich behaupten. Und die andere Sache ist, was passiert, wenn Ralf Rangnick absagt, dann fängst du wieder bei Null an. Das ist eine ganz schwierige Situation für den kompletten Verein und im Grunde genommen wäre es einfach besser gewesen, wenn er in dem Moment einfach ja vielleicht seinen Mund gehalten hätte. So deutlich muss man das, glaube ich, sagen.
Ja, manchmal ist Schweigen dann doch eher Gold oder wie sagt man so schön. Ne? Früher hat Uli Hoeneß ja mehr so die Nebelkerzen gezündet, dass er im Hintergrund dann arbeiten konnte und auf einmal stand dann der neue Trainer da und keiner hat es mitgekriegt, aber was da mittlerweile in der Presse alles so kursiert, ne? So, dann Fabi hat es angesprochen, gehen wir mal davon aus, oder wobei, es wäre mit Sicherheit interessant, sollte Rangnick jetzt wirklich absagen, dann haben die Bayern aber ein richtiges Problem, also ich glaube nicht, dass sie da noch einen Plan C, D und F noch in der Schublade haben, oder?
Glaube ich nicht, dass sie ein richtiges Problem hätten, denn nach wie vor ist Bayern eine Adresse, wo ja viele Trainer hin möchten, also irgendeinen finden sie schon. Ich glaube auch, dass die Option De Serbi noch nicht so wirklich vom Tisch ist. Gerade im Moment die Entwicklung, was auch bei Chelsea passiert, da scheint er auch nicht die erste Wahl zu sein. Von daher, Optionen gibt es sicherlich noch einige, ob es dann die favorisierte ist, ist dann dahingestellt. Aber ich gehe da auch mit Fabio. Also lässt sich dann auch relativ viel Zeit, jetzt auch eine klare Entscheidung zu treffen. Klar, er kriegt das mit. Er hat sicherlich auch eine klare Vorstellung, seinen eigenen Kopf. Und sowas schadet natürlich dann auch, wenn man in Gesprächen ist. Aber ich denke schon, dass die Bayern zur neuen Saison einen neuen Cheftrainer präsentieren werden.
Ja, irgendeiner wird es wahrscheinlich schon machen. Aber das Ding ist halt natürlich, ich glaube, wie lange wartest du jetzt? Okay, vielleicht. Wir wissen ja alle nicht, was im Hintergrund oder tatsächlich hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Man kann auch vielleicht die Abmachung haben, man wartet jetzt, bis das Hinspiel der Champions League vorbei ist und lässt dann die Katze aus dem Sack. Auf der anderen Seite wäre dann wahrscheinlich schon auf einer anderen Ebene irgendwo was durchgesickert. Und ich finde einfach, wenn du einen Trainerkandidaten hast, der einfach zu lange überlegt, ist es vielleicht auch nicht der Richtige. Und dann bin ich wieder auch bei dir, Tobi, wo ich sage, ja, irgendwann gehen die offensichtlichen Kandidaten, ja, werden weniger, bis dann kaum mehr jemand übrig bleibt. Und dann bist du tatsächlich in der Situation, wo du ganz viele Kompromisse schließen musst oder eingehen musst, letztendlich bei Plan B wahrscheinlich. Und man wird sehen, was es dann wird oder wer es dann wird, aber mit Sicherheit wird es nicht einfacher. Und was auch ja letztendlich dann ein Stück weit noch dazu kommt, ist, ich glaube, du hast eine ganz schwierige Situation auch mit der EM. Du hast im Moment immer noch keinen Trainer. Du hast keinen Trainer, der mit dir die neue Saison plant. Und du hast eine EM, wo du eigentlich, wenn du wirklich in den Umbruch reingehen willst, zumindest 1, 2, 3 Planbaustellen, die du im Kader hast, im besten Falle auch vor der EM schon unter Dach und Fach hast, bevor du dann wieder in die Situation kommst, wie es bei den Bayern die letzten zwei Jahre im Sommer war, dass du immer hinterherhechelst und am Ende des Tages, wie bei Palinja oder bei wem auch immer, ja, den Kürzeren ziehst. Mhm. Und dann wird der Umbruch auch nicht leichter. Und ich glaube, jeder Trainer, egal wer es wird, möchte eine Mannschaft haben, die ja wahrscheinlich zu knapp 90% am ersten Tag letztendlich, wenn zumindest die Nationalspieler zurück sind, auch beisammen haben würde. Weil ansonsten wird es schwierig, natürlich da auch ein Kollektiv drauf zu formen.
Definitiv. Jeder Spieler will da auch mal langsam Gewissheit haben. Da stehen einige Vertragsgespräche und Verlängerungen ja auch noch weiterhin an. Also jede Woche, die du da ins Land ziehen lässt, ohne da Vollzug zu melden, ja, ist unterm Strich auch eine verlorene Woche. Ne? Du kannst viel im Hintergrund reden, aber ja, wenn dann doch nicht der Trainer kommt, den du den Spielern vielleicht schon versprochen hast, oder ich meine, machen wir uns mal nichts vor, die meisten werden ja auch schon grob wissen, wohin, wo der Hase hinläuft, ne? Wo die Tendenz ist. Und ja, wenn dann plötzlich ein ganz anderer Trainer kommt, wer weiß, ob da der ein oder andere Spieler dann vielleicht doch dann das Weite sucht bei den Bayern. Ne? Deswegen, also bleibt auf jeden Fall spannend. Max Eberl hatte gesagt, nach Madrid, Fabi, war richtig, ne? Wollte.
War wahrscheinlich, also wie gesagt, aber es ist ja offensichtlich, es gibt einen Kandidaten und zumindest, wenn man die Alpenrepublik nimmt, wartet jeder letztendlich auf ein Ja oder Nein. Und wenn Nein, dann geht die Suche weiter. Dann wird es wahrscheinlich erst nach Wembley im Zweifel das Jahr. Ja. Oder nach Berlin. Ja. Wie auch
immer. Also ich kann nur für mich jetzt mal sprechen. Also wenn ich jetzt in Ralf Rangnicks Haut stecken würde, würde ich mir das alles gut überlegen. Fortgeschrittenen Alter. Also ich glaube, es gibt genug Trainer, die es vorgemacht haben. Man muss nicht mehr alles mitmachen in Vereinsmannschaften. Ich glaube, Nationalmannschaft ist, glaube ich, ein ziemlich attraktiver Job. Bis am Wochenende viel unterwegs, guckst ja deine Fußballspiele an, hast deine 3, 4 Einheiten im Jahr mal. Und ich glaube, da gibt es deutlich schlechtere Sachen, die man da machen musste. Ne? Von daher. So, dann Samstagabend, Topspiel. Topspiel stand drauf, Topspiel war mal wieder drin. Es läuft eigentlich wie die ganze Saison auch schon wieder. Man hätte auch erst wieder zur Nachspielzeit einschalten können. Der VfB Stuttgart hatte die Leverkusener, wie eigentlich die beiden Male davor in der Saison auch schon im Pokal und im Hinspiel, auch wieder am Rande einer Niederlage, war eigentlich jetzt schon wieder kurz davor, endlich zu schaffen. Ja, und am Ende ist erst Schluss, wenn Leverkusen nicht verloren hat. So.
Ja, Wahnsinn. Für mich sicherlich eins der ungerechtigsten Unentschieden in dieser Saison. Und der VfB hat ein fantastisches Spiel gemacht, hätte diesen Sieg definitiv verdient gehabt. Aber wie du schon sagst, ist immer das Gleiche mit Leverkusen mittlerweile. Die Nachspielzeit spricht für Leverkusen. Felix Zweier war da ja auch recht großzügig, nicht nur bei der Nachspielzeit, sondern auch bei der einen oder anderen Entscheidung, gerade vor dem 2-2. Das war sicherlich ein aufregender Thema. Aber der VfB hätte ja auch durch Guirassy, glaube ich, schon 1, 2 Treffer mehr machen können, müssen. Für den VfB sicherlich 3 verlorene Punkte, wenn man die Leistung nimmt. und Leverkusen hält die Serie aufrecht. Wobei irgendwann ja wird dieses Glück, was sie haben, sicherlich auch weg sein. Ich hoffe zumindest nicht aus deutscher Sicht, dass es jetzt gegen Rom der Fall sein wird. Aber ich habe die Befürchtung, dass Rom jetzt auch mal das Ende der Bayer-Serie darstellen wird.
Weil letztes Jahr auch ein Station für die Leverkusener. Fabi, Xavi Alonso war schon ziemlich unangenehm, ne, wo der Ausgleich gefallen ist.
Ich glaube nicht unangenehm. Ich glaube, er war im positiven Sinne ein Stück weit geschockt. so muss man es, glaube ich, ausdrücken. Ja, die Saison, ich habe da irgendwo diese Woche gelesen, 16 Tore, 90 plus erzielt.
Genau.
Das ist nicht normal. Ich glaube, ich kenne eine andere Mannschaft. Wenn das da passiert wäre, dann würde man vom Bayern-Dusel sprechen. Bei Leverkusen wird es beklatscht und als Mentalität bezeichnet. Zeichnet aber auch ehrlicherweise, das muss man auch so festhalten, die Mannschaft aus, wie sie das ganze Jahr über performt hat. In Summe würde ich aber auch dem Sören hier ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, wenn man die 90 Minuten betrachtet, war es dann schon auch ein leistungsgerechtes Unentschieden. Also würde jetzt nicht sagen, dass die Stuttgarter Mannschaft die viel bessere Mannschaft war, sondern ich glaube, wenn jetzt die Aufreger-Situation in der 96. Minute, glaube ich, nicht gewesen wäre oder das Tor so spät gefallen wäre, sondern früher, dann wäre es auch in Summe okay gewesen. Klar muss ich aber auch sagen, das 2-2 ist schon schwierig, glaube ich. Oder sagen wir mal so, ich kann verstehen, wenn jemand sagt letztendlich, dass das Tor irregulär letztendlich zustande gekommen ist, weil ich es ebenfalls auch so sehe in einem Luftzweikampf, wenn du von hinten die Arme in den Rücken bekommst, ist schwierig, kann oder vielleicht aus der einen oder anderen Sicht muss man es auch abhalten.
Da würde ich jetzt nicht direkt mitgehen, weil ich sag mal, wenn Boniface den, ich weiß gar nicht, wer es war, wegstößt und dann daraus das Tor macht, finde ich, ist das nochmal anders zu bewerten als jetzt danach. Danach hatte, glaube ich, Stuttgart zweimal noch die Möglichkeit, den Ball irgendwie zu klären und dann fällt der Andrich der Ball vor die Füße. Weiß ich nicht. Und wenn es danach geht, kannst du, glaube ich, jedes Wochenende 2-3 Elfmeter dann pfeifen. Würde ich jetzt mal so sagen.
Also in dem Fall wäre es ja kein Elfmeter gewesen, sondern letztendlich ja ein Offensivfoul.
Ja, dann wäre es ein Offensivfoul. Ja, ich meine nur, wenn er jetzt als Verteidiger das öfters
quasi... Ich finde ja immer auch, weil viele die Szene auch mit dem Tor von Undorf auch vergleichen, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du beide Beine am Boden hast, als wenn du in der Luft stehst. Und wenn du da natürlich dann von hinten letztendlich einen leichten Schubser bekommst, dann kommst du aus dem Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist halt so der springende Punkt. Am Ende des Tages ist es ja auch, glaube ich, von Seiten des DFBs recht schlüssig erklärt worden. Auch die verlängerte Nachspielzeit. Und da bin ich wieder an dem Punkt, absolut verdient. Leverkusen, auch deutscher Meister, haben sich das auch alles erkämpft, erspielt. Und trotzdem ist es wie in verhexten Stück weit in den letzten Wochen, dass es eigentlich fast in jedem Spiel irgendeine Szene gab, letztendlich die das Spielglück erzwungen Richtung Leverkusen oder auf deren Seite letztendlich rüberschiebt. Oder aber du machst einfach einen sehr, sehr späten Treffer. Und ich bin auch bei Sören. Ich glaube, so der erste Gegner letztendlich, der wirklich diese Mannschaft knacken könnte, ist blöderweise, glaube ich, auch vom Gefühl her, so wie die Mannschaft die letzten Wochen auftritt, der AS Rom oder die AS Rom.
Ja, und ich glaube auch, dass hier Fußball Deutschland mittlerweile, ja, 9 von 10 Fußballfans, die nicht jetzt unbedingt eine Vereinsbrille aufhaben, hoffen, glaube ich, schon, dass Leverkusen diese ungeschlagene Serie jetzt auch bis zum Ende durchzieht. Ne? Ich glaube, es gibt da nur wenige, die da hoffen, dass jetzt mal langsam eine Niederlage kommt. Habe ich so zumindest im Gefühl. Ich weiß ja nicht, wie es euch beiden da geht.
Also nee, wird langsam Zeit.
Okay.
Ich hoffe es schon, weil ich sagen muss, als Bayern-Fan, das ist, glaube ich, ein Rekord, der uns besser stehen würde. Aber das sage ich jetzt durch meine Fanbrille, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dem Sören können wir ja vielleicht Hoffnung machen.
Der VfL ist nach wie vor die einzige Mannschaft, die Leverkusen geschlagen hat. Und von daher habe ich große Hoffnung, dass das in 2 Wochen auch so sein wird.
Ja, ja, ist und uns verbindet ja auch die Fanfreundschaft.
Absolut.
Die ja nochmal ein Stück weit verstärkt werden könnte.
Guck mal einer an. Wer weiß. Okay. Aber unentschieden bei dem Spiel wäre der VfL dann vielleicht dann sogar auch schon zufrieden. Ne? So, dann würde ich vorschlagen, Sonntag 3 Spiele. Ja, und ganz, ganz schwere Kost gab es am ersten Sonntagnachmittagsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin. In einem sehr, sehr zähen Spiel war, glaube ich, beiden Mannschaften deutlich anzumerken, was auf dem Spiel steht. Erste Halbzeit, Chancen eigentlich Mangelware, spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Beste Chance noch Kevin Volland gehabt mit einem Schuss an die Latte. Und die zweite Halbzeit, auf einmal Union Berlin, die deutlich bessere Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, wie ausgewechselt, als ob man einen Stecker gezogen hätte. Nichts mehr zu sehen, offensiv Totalausfall, defensiv auch nicht mehr wirklich auf der Höhe. Union Berlin einige sehr, sehr gute Chancen gehabt, auch dann in Führung zu gehen. Und am Ende waren es ja 2 verschenkte Punkte für die Unioner und ein glücklicher Punktgewinn für die Gladbacher, die da echt froh sein können, dass sie da nicht als Verlierer vom Platz gegangen sind.
Ja, absolut. Gehe ich mit. Es war, glaube ich, kein gutes Fußballspiel, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, der Sohn hatte auch ein bisschen Pech gehabt an diesem Sonntag. Das war alles recht schwere Kost. Ich weiß nicht, da bezahlt man seine 40 Euro sicherlich gerne, wenn man solche Spiele hat am Wochenende. Aber Berlin sicherlich, wenn ich die Chance von Andras Schäfer im Kopf habe, da hätte schon das 1 fallen müssen. Es war beide Teams, klar, wollten nicht verlieren. Es stand viel auf dem Spiel. Union hat ein bisschen mehr riskiert. Aber auch Gladbach, ist viel, viel zu passiv. Sie haben nur reagiert. Also es war mal wieder ein schlechter Auftritt von Gladbach, die ja wirklich auch nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr sind, beziehungsweise Relegationsplatzgefahr sind. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, auf den nächsten Spieltag. Klar, es kann sich immer schnell ändern, ein Sieg und du bist wieder weg. Aber im Moment ist es wirklich nicht gut, was in Gladbach abläuft.
So, Fabi, und jetzt kommst du zu deiner zweiten Lieblingsmannschaft nach dem FC Bayern.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie man über so ein schlechtes Spiel so lange reden kann. Tatsächlich, weil das Spiel in Summe einfach nicht gut war, bezeichnet ein Stück weit, dass eine Unioner Mannschaft, die eigentlich nicht dafür bekannt ist, die Sterne vom Himmel zu spielen, eigentlich ja spielerisch sogar vor allem in der zweiten Halbzeit noch viel besser die Mannschaft war, spiegelt, glaube ich, ein Stück weit natürlich auch das große Problem der Gladbacher wieder, die nach wie vor ganz tief unten drin stehen. Für mich jetzt auch das, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre oder seit wie vielen Jahren jetzt letztendlich auch immer schon von einem Übergangsjahr oder Saison gesprochen wird. Es wird und wird nicht besser, so ein Heimspiel. Ganz, ganz schwierig, und ich glaube, das Positivste für die Gladbacher an dem Sonntagnachmittag war noch das Ergebnis oder dass du mit einem Punkt nach Hause gehst. Und mehr lohnt sich, glaube ich, auch über das Spiel gar nicht mehr zu verlieren.
Aber doch, müssen wir, Fabi. 3 Spieltage müssen wir. 3 Spieltage haben wir jetzt noch. Die Gladbacher wären nicht die erste Mannschaft, die da wirklich noch am letzten Spieltag dann plötzlich noch auf 16 rutscht. Ne? Ich meine, 2 Punkte sind ja unterm Strich eigentlich gar nichts, ne? Auf Platz 16.
Ja, also ich glaube, du machst ein Riesenkreuzzeichen, dass die Kölner zu weit weg sind. Du hast auch ein Riesenkreuzzeichen, glaube ich, gemacht, dass die Kölner dann trotzdem ausgerechnet, die Kölner, also 2-mal jetzt in Folge, am Ende auch noch, kommen wir ja gleich noch dazu, ganz zum Schluss für den Ausgleich sorgen, weil ansonsten würde das in der Tabelle auch nochmal ganz anders ausgucken, und die Gladbacher sind keine Mannschaft, die ich im Moment spielerisch oder von der Leistung her höher einschätzen würde als Union, hat man vor allem die zweite Halbzeit gesehen, aber eben auch die Bochumer und vor allem nicht die Mainzer. Das muss man so sagen.
Auf jeden Fall. Und jetzt mit dem Auswärtsspiel in Bremen und am letzten Spiel darin Stuttgart. Und dazwischen ein Heimspiel gegen Frankfurt. Also, so viele Punkte sehe ich da für die Gladbacher auch nicht mehr wirklich, Sören.
Nee, also wenn man sich das Programm anguckt, wird es brutal schwer. Die einzige Hoffnung, die Gladbach da so ein bisschen haben muss, ist, dass die Teams dahinter nicht dreifach punkten. Also klar, spätestens jetzt am Wochenende wird es wahrscheinlich so sein, dass entweder Union oder Bochum 3 Punkte drauflegt. Und dann muss man schauen, was Mainz macht. Aber die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Und wenn man alle 3 Teams nimmt oder nimmst du nur Bochum oder Mainz, die derzeit zumindest ein bisschen besseren Eindruck machen als Gladbach. Also das wären noch ganz, ganz spannende Wochen.
Definitiv. Und du hast es gerade angesprochen, die anderen Punkten nicht dreifach. Kein Fußball-Leckerbissen konnte man eigentlich aufgrund der Tabellensituation beim nächsten Spiel zwischen Mainz und Köln erwarten. Es stand definitiv Abstiegskampf drauf, es war Abstiegskampf auf jeden Fall drin, es war spannend, sehr unterhaltsam, auch bis in die 100. Minute rein. Und ich glaube, man kann sagen, aufgrund der 2 völlig unterschiedlichen Halbzeiten auch noch ein gerechtes Unentschieden, wobei die Kölner gerade in der 2. Halbzeit schon nach dem Ausgleich extrem noch aufs 2-1 gespielt haben.
Ja, absolut. Wenn man nur die 2. Halbzeit nehmen würde, glaube ich, hätte Köln die 3 Punkte definitiv verdient gehabt. Erste Halbzeit muss Köln sich aber auch vorwerfen lassen, dass sie ja überhaupt nicht da waren. Da konnte Mainz ja im Prinzip machen, was sie wollten. Da hätte Köln sich nicht beschweren dürfen, wenn man da höher in Rückstand gerät. Aber in der 2. Halbzeit war es ja ein totaler Shift. Starke Leistung der Kölner, also haben wir wirklich gesehen, auch nach dem verschossenen Elfmeter von Waldschmidt, dass die Mannschaft lebt. Und sie hat daran geglaubt, nach dem 1-1 wirklich auf das 2-1 gespielt und definitiv auch verdient gehabt, vielleicht sogar da mit 3 Punkten wegzufahren. Die Mainzer müssen sich wirklich vorwerfen lassen, dass sie in der 2. Halbzeit keine Antworten mehr hatten auf die Kölner. Für aus Bochumer Sicht kann ich sagen, dass das ein Unentschieden war, das wir sehr, sehr gerne mitgenommen haben.
Ja, und unterm Strich sind es trotzdem noch 5 Punkte, Fabi, zwischen den Mainzern und den Kölnern. Also da hätte schon der Dreier mit in die Domstadt zurückgenommen werden müssen, ne?
Ja, klar. Also die Vorzeichen waren ja vor dem Spiel ja schon klar. Also entweder Sieg oder du bist weg. Es sind jetzt noch 3 Spieltage und am Ende des Tages reicht der Punkt halt einfach nicht aus. Und so wie er auch sagte, das Spiel war gar nicht so schlecht jetzt, um ehrlich zu sein. Also klar, Abstiegskampf, aber beide Mannschaften haben sich wirklich reingehängt. Am Ende, so wie du auch sagst, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, es war jetzt nicht so, als hätten die Kölner jetzt nicht die Chance gehabt, da im Zweifel das Spiel auch noch umzudrehen. Also vom Ergebnis und in Summe einfach zu wenig. Und für die Mainzer, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach auch im Laufe der letzten Wochen, die jetzt vor ihnen stehen, auch eine Möglichkeit gewesen, wirklich mit einem Dreier Goodbye zu sagen zum FC und sogar über dem Strich zu stehen. Es wird ganz, ganz eng und das ist ausnahmsweise mal, glaube ich, das Schöne für mich als Bayern-Fan zumindest, dass die letzten 3 Spieltage eigentlich alles zwischen Platz 12 und 17 bei mir im Fokus steht.
Gut, dann können wir jetzt mal kurz an der Stelle festhalten, Fabi. Wer ist dein Stand jetzt nach diesem Spieltag auf Platz 16? Wen siehst du da? Vom Gefühl her am letzten Spieltag?
Also vom Gefühl her würde ich tatsächlich Union Berlin wirklich mit unten reinnehmen.
Mhm. So, und ich brauche ja nicht fragen, Bochum auf jeden Fall nicht, oder?
Es ist wieder ein Matchball, würde ich sagen. Du kannst mich gerne nach dem nächsten Wochenende fragen, aber in dieser Saison haben wir viele Matchbälle vergeben. Noch bin ich optimistisch, dass es dann auf Platz 16 die Mainzer erwischen wird.
Okay, also, aber mach dir keine Sorgen, Sören. Ganz klares Unentschieden-Spiel bei Union. Also ich habe die Gladbacher immer noch mit ein bisschen auf der Rechnung. Ich weiß nicht wieso, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ich will jetzt meinen Gladbacher Bekannten jetzt nicht unbedingt so viel die Sorgenfalten ins Gesicht treiben, aber ich bin da immer noch nicht so wirklich von überzeugt. Aber werden wir ja am kommenden Wochenende dann wieder sehen, wie sich da die Spiele entschieden haben. So, und eine Mannschaft hat es dann jetzt endgültig erwischt. Letztes Spiel am Sonntag. Darmstadt kassiert in der 90. Ja, ein Lucky Punch der Heidenheimer und verliert zu Hause mit 0-1 gegen Heidenheim. Und damit geht's wieder gen zweite Liga. 4. Abstieg für die Darmstädter mittlerweile. Am Ende muss man, glaube ich, festhalten, so gut es ging, teuer verkauft, alles, was so in ihren Möglichkeiten stand. Aber unterm Strich einfach qualitativ nicht erstligatauglich gewesen.
Ja, und das Spiel gegen Heidenheim, glaube ich, war ein Spiegelbild der Saison. Was man, glaube ich, fast in keinem Spiel in Darmstadt vorwerfen kann, ist den Einsatz nicht zu zeigen, sondern sie haben, glaube ich, immer gezeigt, dass sie dran sind, dass sie ja versuchen zumindest auf dem gleichen Niveau wie der Gegner zu spielen. Was aber dann auch unterm Strich einfach nicht reicht, ist die Qualität, wie du schon gesagt hast. Jetzt auch gegen Heidenheim, ich glaube, die Chancen waren schon da, vielleicht sogar mehr als die Heidenheimer, aber vor dem Tor fehlt dann eben die Qualität. Und trotzdem Respekt auch an Thorsten Lieberknecht, der wirklich eine coole Mannschaft zusammengestellt hat, die immer Moral bewiesen hat, nicht auseinandergebrochen ist. Ich glaube, da gab es sehr, sehr wenig schlechte Stimmung rund ums Bölle. Und jetzt kann man nur hoffen, dass sie auch für die Zweitligasaison eine gute Mannschaft zusammenstellen, gute Zweitligasaison spielen. Und wer weiß, vielleicht sieht man sie in ein paar Jahren wieder. Aber ich glaube, das wird jetzt zumindest auf lange Strecke erstmal das letzte Abenteuer in der Bundesliga gewesen sein.
Ja, und bezüglich Wettbewerbsverzerrung brauchen wir uns bei den Darmstädtern, glaube ich, auch keine Sorgen mehr machen. Und im Abstiegskampf greifen sie auch nicht mehr wirklich ein. Wolfsburg, Hoffenheim und Dortmund. Von daher wird der Fall mit Sicherheit auch nicht eintreten. Und bei den Heidenheimern, Fabi, haben wir es ja eigentlich alle am Anfang der Saison gesagt, wird die Überraschung und werden die Klasse halten.
Haben wir das?
Also ich auf jeden Fall.
Also ich glaube ich nicht, aber das Geschenk nehme ich gern dankend an. Hey, da haben wir ja so viel drüber verloren, was die Heidenheimer ausmacht, wie verdient es ist, wo sie jetzt in der Tabelle stehen. Wer weiß, vielleicht ist das Ende der Fahnenstange auch noch gar nicht erreicht und vielleicht reicht es wirklich für einen Lucky Punch zum Ende der Saison hin. Cool, für die Darmstädter. Ja, und für die Darmstädter. Ja, ich meine, das war ja jetzt nicht am Sonntag letztendlich besiegelt, sondern schon zuvor, dass die Mannschaft einfach vom Niveau her nicht erstliga tauglich oder reif war. Das hat man ja spätestens nach den ersten 10, 11, 12 Spieltagen gesehen und von daher, klar, tut's einem immer ein Stück weit leid, wenn die Mannschaft runtergeht, die immer alles gegeben hat, wenig Ausrutscher auch hatte, muss man auch noch dazu sagen. Aber am Ende des Tages, war das, glaube ich, sicher oder die sicherste Nummer am Wochenende.
Ja. So, und dann sind wir für heute fast durch. Jetzt werfen wir noch einen Blick. Fabi Sören, Gen Champions League. Fabi wird immer nervöser, habe ich so das Gefühl. Gleich wird es wahrscheinlich erstmal eine Flasche Bier aufgemacht, Fabi, zur Beruhigung, oder?
Nee. Das brauche ich nicht. Gestern hatte meine Frau ja Geburtstag. Von daher hat es gestern schon ein Bierchen gegeben. Heute mit einem schönen Wässerchen. Ganz entspannt. Zumindest bis 21 Uhr und dann voller Vorfreude Champions League Halbfinale einfach genießen. Du wirst aber mit Sicherheit auch wissen, was ich so denke über dieses Halbfinale, glaube ich.
Ja, das würde ich sehr gerne.
Ich glaube, wir haben den einfacheren Gegner im Halbfinale bekommen. Ich glaube, dass es deutlich schwieriger gewesen wäre gegen City. Da bin ich felsenfest davon.
Ich habe gedacht, du meintest PSG.
Nee, in dem Fall glaube ich, der für uns angenehmere Gegner Real Madrid. Ich glaube, du kannst eine Chance haben, wirklich ins Finale zu kommen. Dafür ist es aber heute do or die. Und du brauchst zwingend heute ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was dir helfen kann, letztendlich in Madrid dann letztendlich auch ein bisschen, ein bisschen Puffer zu haben in einer gewissen Hinsicht. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, die Mannschaft kann Real Madrid schlagen. Ich glaube, es kann auch eine magische Nacht in der Allianz Arena geben. Die Mannschaft hat auch genügend Qualität, um auch zu Hause Real Madrid zu schlagen. Und wie gesagt, es hängt alles ab von dem heutigen Ergebnis. Wird es ein knappes Ergebnis oder ein Unentschieden oder die Niederlage, dann bist du, glaube ich, raus. Weil in Madrid ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du musst heute die Weichen stellen.
Jetzt kommt gerade die ganze Zeit aktualisiert die Aufstellung, Fabi. Ja, Kimmich hier rechts, ganz normal. Masraoui auf links. kann man heute bestimmt auch gespannt sein, wie sich Vinicius da gegen Kimmich anstellen wird. Ja, dann natürlich ganz bitter, Matthijs de Ligt fällt aus, dafür ist Kim mit drin. Doppelsechs Leimers fit geworden mit Goretzka zusammen und Leroy Sané hat es natürlich auch geschafft mit Thomas Müller und Musiala in der Offensive und natürlich Harry Kane. Also eigentlich eine Aufstellung, die man so hätte erwarten können, würde ich jetzt mal behaupten, Sören. Oder fehlt da irgendwie jemand?
Nein, ich glaube, dass klar, der Ausfall von Matthijs de Ligt ist natürlich immens. Ist ein Top-Innenverteidiger, wenn ich an die Zeit an Ajax denke. Also er weiß, wie man Real aus dem Wettbewerb schmeißt. Vielleicht ist er für ein Rückspiel wieder fit. Aber die Mannschaft, ich schließe mich Fabi an, also die Mannschaft hat die Qualität, Real Madrid zu schlagen. Du brauchst heute ein super Ergebnis und mein Gefühl sagt mir, dass es eine dieser magischen Nächte wird, die wir lange Zeit nicht gesehen haben, nicht erlebt haben, aber heute, glaube ich, ist es soweit.
Okay, ich freue mich am meisten eigentlich auf das Duell Harry Kane gegen Toni Rüdiger. Da wird es bestimmt auch richtig zur Sache gehen. So, Tipps, Jungs.
3-1.
Das wäre von Fabi der gewünschte Puffer fürs Rückspiel, glaube ich.
Ja. Komm, ich gehe heute mal all in und ich sage 4-1.
Boah. Dann guck mal nach den Quoten immer. Da kannst du, glaube ich, noch mal was bei rausziehen. Ich glaube jetzt... Ich glaube an 1-1. Das wird im Hinspiel... Hört
sich realistisch an.
Ja, und komm, bevor wir dann die Dortmunder vernachlässigen, die ja dann morgen zu Hause gefordert sind gegen PSG, werden wir wieder den oder das Gesicht der Dortmunder sehen, das Champions-League-Gesicht?
Zu Hause auf jeden Fall. Ich glaube aber auswärts, dass sie gegen PSG in Paris keine Chance haben werden. Für mich wird sich Paris durchsetzen.
Okay, geh schon mal weiter. Ich gehe morgen auf jeden Fall mit einer knappen Niederlage für Dortmund.
Ich sehe das alles gar nicht so chancenlos, glaube ich, ehrlicherweise, weil Paris jetzt dieses Jahr auch eine Mannschaft ist für mich, die definitiv schlagbar ist und auch wie bei den Bayern hängt, glaube ich, ganz viel von morgen ab, wie du das Ergebnis gestalten kannst. Komm, lasst uns einfach alle optimistisch sein und die Dortmunder werden morgen auch auf jeden Fall was holen und die Pariser richtig überraschen mit Rock'n'Roll-Fußball zu Hause, 81.000 im Rücken und es wird ein glattes 3-1.
Boah, also ich glaube, der Fabi hat doch schon 2-3 Bier getrunken.
Lieber Mann, hör mal. Oder schon mal belgische Bier, die sind doch mal doch deutlich stärker. Auch.
Ja, hier schon zu Kopf gestiegen. Nee, dann schauen wir mal. Vielleicht hat der Fabi recht, wir müssen natürlich alle freuen. Und ach, bevor wir es vergessen, Leverkusen-Roma.
Forza Roma.
Die zu Hause?
Oder? Ich meine, die müssten... Boah, Fabi, da bist du jetzt aber... Warte mal kurz, bevor wir jetzt hier unter völlig...
In Leverkusen.
In Leverkusen, ja.
Gut, komm, auch hier, klar, AS Rom, Tabellenfünfter, glaube ich, Serie A, oder? Ja, oder?
Ja,
ich glaube, der deutsche Meister muss den Tabellenfünften der Serie A, glaube ich, schon im Kreuz haben. Ich glaube, es ist jetzt auch mal wieder ein Spiel, wo die Leverkusen mal wieder von der ersten bis zur 90. Minute auch alles raushauen müssen und auch zeigen müssen, ne? Deutscher Meister oder warum sie Deutscher Meister wurden und auch hier 3-0.
Deutlich.
Ich würde aber, mal, ja. Aber ich habe gerade gesehen, die spielen erst in Rom. Erst in Rom.
Okay.
Dann ein 1-2.
Ich gehe mit einem 0-2.
Also 2-1 für Rom.
2-1 für Rom. Okay.
Gut. Guck mal, das sind so Wahnsinnswochen im Moment im Sport. NBA Playoffs, NHL Playoffs, ja. Champions League Halbfinale, Europa League Halbfinale. Wenn du mit dem ganzen Wahnsinn durch bist, dann hast du die ganzen Pokalfinals, dann kommt die EM, dann kommen die Olympischen Spiele. Also jetzt die Wochen, herrlich.
besser geht's nicht, würde ich sagen. Und jetzt ist auch noch der Feiertag, da kann man heute in der Nacht dann schön die Mavs gucken gegen die Clippers.
Da steht's momentan. Ich glaube, Feiertage haben wir jetzt dann genügend im Mai, glaube ich, Feier- und Brückentage.
Definitiv, da kommt jeder Sportfan auf jeden Fall auf seine Kosten. In diesem Sinne, Fabi, wünsche ich dir und deiner Family noch schöne Tage in Belgien.
Dankeschön, Dankeschön.
Sören, wir hören uns wahrscheinlich die Tage mal so zwischendurch.
Yes. Ja, wir sehen uns ja auch nächste Woche, richtig?
Große ja. Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir haben es geschafft.
Wir hätten, kannst du gleich zu Ende bringen, aber wir hätten das sogar noch richtig zelebrieren können, weil ich habe mitbekommen, am Samstag vor dem Pokalfinale der Frauen hätten wir sogar noch die Bayern-Frauen in Leverkusen gucken können. Mittags um 12 Uhr, Samstag.
Ja, da haben wir versagt. Versagt. Aber dafür sind wir dann ja in Köln dann live mit vor Ort. Da freuen wir uns auch. In diesem Sinne, Jungs, schönen Feiertag, schöne Restwoche. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.